Hinter den Headlines, der Recherche-Podcast für Sachsen-Anhalt.
Julius.
Jetzt wollten wir beide mit dem Namen anfangen.
Max.
Ich grüße dich.
Ja, hinter den Headlines.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute mit einem, Thema, das auch so, ich glaube, viele Journalisten und in unserer Redaktion auch sehr viele Kollegen beschäftigt.
Absolut. Ich möchte dazu sagen, bevor du sagst, ich würde es eigentlich auf jeden Termin, auch wenn der Termin irgendwas ganz anderes ist.
Ja.
Keine Ahnung, wenn man irgendwo im Wald unterwegs ist, selbst da. Selbst im Wald.
Und zwar geht es um den Fachkräftemangel.
Selbst im Wald ist der angekommen. Im Wald, wer soll die ganzen Bäume pflegen? Nein, also mach erstmal, Entschuldigung, ich habe jetzt hier
reingequatscht. Also immer wenn wir mit jemandem zu tun haben, der arbeitet, Unternehmer ist, in einer Branche tätig ist, eigentlich egal fast, was für eine Branche das ist, hören wir davon und wir fragen uns natürlich auch, was kann man dagegen tun, wie geht das Land damit um? Denn es ist so, dass wir hier ungefähr 20.000 offene Stellen in Sachsen-Anhalt haben und man kann davon ausgehen, dass diese Zahl in den kommenden Jahren spürbar steigen wird. Und wir haben gleichzeitig das Problem, Sachsen-Anhalt ist das im Durchschnitt älteste Bundesland, es gibt gar nicht genug junge Menschen in Zukunft, die diese Stellen besetzen könnten. Und das sorgt bei Unternehmen zunehmend für schmerzliche Erfahrungen, die sind bereit, echt großen Aufwand zu betreiben, um diese Stellen zu besetzen.
Ich möchte da gleich mal noch eine Zahl reinspeisen, bevor ich zu den Schmerzen komme und was die alles tun. 216.000 Menschen im erwerbsfähigen Alter, also Leute, die arbeiten können. 216.000.
Ja. Ja.
Sachsen-Anhalt hat so 2,1 Millionen Einwohner. Also kann man sagen, 10% die nicht alle arbeiten, ist ja auch egal. Also jetzt erstmal die 216.000 erwerbsfähige Menschen fehlen bis 2035. Das sind natürlich alles diese Babyboomer, die wir kennen, die in den 60er Jahren geboren sind, die alle jetzt in Rente gehen und die fehlen einfach. Und da muss man sich am besten jetzt schon überlegen, weil 2035, das ist ja auch nicht mehr so lange hin, und muss man sich jetzt schon überlegen, was man da macht. Und der Schmerz ist sehr, sehr groß geworden. Also wie gesagt, wir sind ja schon eine Weile dabei beide. Das beschäftigt uns schon eine ganze Weile, dass dieser Arbeitsmarkt also die Arbeitgeber einfach Probleme haben, Leute zu finden.
Ja.
Auf allen Ebenen. Und was die dann jetzt gemacht haben, ist zum Beispiel so Anwerbeabkommen zu machen mit bestimmten Ländern beziehungsweise mit Institutionen dort. Und ich war neulich in Wittenberg und da gibt es ein sehr großes Pflegeheim, das jetzt auch in der zweiten Runde schon Menschen aus El Salvador nach Sachsen-Anhalt geholt hat, die dort in der Pflege eingesetzt sind. So, und jetzt darfst du mal dein Wissen bitte preisgeben, wo liegt denn eigentlich El Salvador?
Ich schätze, es liegt viele tausende Kilometer entfernt.
Ja, es gibt so eine schöne Website, da kann man Luftlinie berechnen. Ich glaube, es waren 9000 Kilometer oder fast 10 oder so. Ich habe schon wieder vergessen. Okay. Aber es ist extrem weit entfernt in Mittelamerika. Mhm. Und die sind jetzt El Salvadorianer in Wittenberg und arbeiten dort in der Pflege und sind sehr froh, das war der erste Jahrgang, der da jetzt quasi bis zum Abschluss gekommen ist. Und das läuft im Endeffekt so, die haben dort Sprachschulen in El Salvador angesprochen, auch in Verbindung oder mit Hilfe der Bundesagentur für Arbeit, das ist so ein gefördertes Projekt, und haben dann dorthin gefragt, auch Pflegeschulen, die es dort auch gibt, haben gefragt, hier, hat irgendjemand Bock, das zu machen? Und da finden sich dann in der Tat ein paar Leute, die dann eben nach Wittenberg kommen, die dann quasi tausende Kilometer von ihrer Heimat entfernt alte Menschen pflegen.
Wie viele waren das jetzt in diesem
Durchgang? Das waren in diesem Durchgang, 6 haben dort angefangen, 5 sind durchgekommen, also die Quote ist sehr, sehr gut, und der eine war es, glaube ich, ist auch der Liebe wegen nur nach Berlin gegangen. Also er hat dort einen Partner kennengelernt und ist dann nach Berlin. Also die Quote ist extrem gut und die haben auch Bock, da zu bleiben. Der eine hat mir erzählt, er will jetzt auch Verband, also gibt es so auch Spezialisierung auf Verbände und so, das will er machen und so, und die sind da auch sehr zufrieden und die haben da sehr viel Lust. Und ja, so ein bisschen, die Aufgabe ist es dann, und das ist eben, das höre ich auch immer wieder, die große Aufgabe ist es dann, Haltefaktoren zu schaffen. Also das, im Endeffekt kann man die natürlich hier ausbilden, aber wenn die nichts haben, was sie hier hält.
Die kommen dann auch alleine, ohne Familie, logischerweise.
Ja, natürlich. Das sind junge Leute, die waren jetzt Anfang 20 beide.
Die werden also in Mittelamerika angeworben, dann kommen die mit dem Flugzeug über den Ozean hier an.
Genau, genau.
Und wo wohnen die dann hier? Also die kommen hier.
Das macht natürlich, also das ist eben das, deswegen sage ich, haben wir gesagt, der Schmerz ist groß. Dieses Pflegeheim, das ist ein sehr großes in Wittenberg, aber die machen natürlich alles. Also das heißt, die besorgen Wohnungen, die kümmern sich um die Flüge, gucken, dass die Leute hier gut ankommen. Und jetzt kommen wir zu den Haltefaktoren, die gucken auch, dass die hier gut integriert werden. Das ist insofern natürlich charmant für die, weil sich so eine kleine Community da gebildet haben. Es sind nicht nur die an diesem Pflegeheim, es sind auch noch in anderen Einrichtungen, auch in Wittenberg. El Salvadorianer, wie viele es genau, ich glaube 14 waren es insgesamt, die alle dann in Wittenberg sind und dann hast du natürlich so eine kleine Community, ja, die kennen sich natürlich untereinander und treffen sich dann und dann ist natürlich was Verbindendes da, logischerweise kommen alle aus dem gleichen Land und haben natürlich so ein bisschen mehr Grund auch hier zu bleiben, so, als wenn sie jetzt ganz als einziger El Salvadorianer in Wittenberg, das wäre wahrscheinlich dann auf Dauer auch kompliziert oder da hat man dann halt nicht so diese Haltefaktoren. Und darüber hinaus haben die halt probieren die alles, sag ich mal. Die probieren die in Vereine zu integrieren. Die machen, lassen die bei all ihren Festen natürlich sowieso mitmachen und so. Und probieren da einfach eine Bindung zu schaffen, helfen ihnen bei allen Behördensachen, die auch mitunter schwierig sind, organisieren Sprachkurse und so weiter. Beziehungsweise den Sprachkurs, die waren schon auf B2-Niveau.
Das wäre jetzt meine Frage, wie sprechen?
Was? Ja, das Gute daran ist eben, dass die Sprachschule schon zum großen Teil in El Salvador machen. El Salvador ist Spanisch.
Ja, ne?
Dass die das zum großen Teil schon in Spanien machen. In Spanien sage ich schon, jetzt in El Salvador den Sprachkurs machen und dann mit einem relativ guten Niveau schon herkommen und das dann natürlich hier auch vor Ort weiter ausbauen mit weiteren Sprachkursen, aber auch in der täglichen Arbeit auch viel lernen und die Sprachen gut, sehr gut Deutsch. Also das ist ja auch so ein bisschen, da kannst du vielleicht auch aus deiner Erfahrung, das ist, was ich immer merke, also dieses Deutsch sprechen ist in Deutschland total verbreitet, was man verstehen kann auf der einen Seite, auf der anderen Seite, wenn der Mangel so groß ist, dann muss man wahrscheinlich auch irgendwann mal andere Wege finden und die Sprache erstmal nicht so hochhängen, wie es jetzt ist.
Ja, jetzt sind das, wir haben gesagt, über 20.000 offene Stellen, jetzt kommen da ein paar Menschen, irgendwie eine niedrige, zweistellige Zahl, ne?
Ja, das ist halt, wie gesagt, dieses El Salvador-Projekt, das ist ein bisschen größer noch, aber das sind jetzt nicht viele,
also ja,
nicht hunderte.
Jetzt könnte man denken, Einzelfall, okay, was hilft uns das? Ich möchte aber ergänzen, ich kenne einen ähnlichen Fall. Die Handwerkskammerhalle hat inzwischen eine Kooperation mit Bildungsinstituten in Vietnam. Also auch sehr weit weg, auch langer Flug, auch ein ganz anderes Land. Und die haben, ich glaube, so ungefähr 100 Azubis aus Vietnam inzwischen hierher geholt und es sollen 1.000 werden bis Ende des Jahres, glaube ich. Da habe ich auch mal mit einem gesprochen und ihn in einem Betrieb begleitet, der wurde Elektroniker. Mhm. Der macht eine Ausbildung zum Elektroniker und da war es das gleiche Bild. Also die haben auch schon angefangen, Deutsch zu lernen in Vietnam, sind hierher gekommen und wahnsinniger Aufwand für den Betrieb, das habe ich mitbekommen. Also auch der hat dann auf so einem Apartment auf dem Betriebsgelände gewohnt, das war eine sehr große Firma. Die sind mit dem zu allen Behörden gegangen, Visum verlängern, alles sowas. Die haben immer eben irgendwie einen Buddy zur Seite gestellt, dass der jemanden hat, in dem er sich wenden kann. Der ist dann da mit Kollegen auch mal durch Halle gefahren und so. Die waren aber sehr, sehr begeistert von dem. Also es war ein großer Aufwand. Aber der Geschäftsführer hat mir damals gesagt, wir würden das sofort wieder machen, wenn wir jemanden finden. Denn der war sehr motiviert. Also einfach, weil er aus dem Land kommt, wo der Lebensstandard niedriger ist, der war 27, wo sich ein 27-Jähriger, der noch nicht verheiratet ist, auch keine eigene Wohnung leisten kann. Mhm. Für den war dieses kleine Apartment, wo wir jetzt vielleicht sagen würden, naja, irgendwie ein zweites Zimmer wäre schon schön, das war total super, weil er seine eigenen vier Wände hatte. Genau, das war auch
halt, ne? Da muss man ja sagen, gibt es natürlich auch eine gewisse Tradition, ja,
ja.
Der Migration nach vor allen Dingen Osten Deutschlands, das gab es ja auch früher schon. Und dann muss man halt irgendwie echt gucken, ob die Leute dann Bock haben, hier zu bleiben. So, das ist so ein bisschen.
Er hat das damals gesagt, ich weiß nicht, was die El Salvadorianer
gesagt haben. Die waren ja fertig und haben gesagt, sie machen jetzt erstmal hier weiter, ja. Aber man merkt schon auch, natürlich ist ein gewisser Schmerz, das würde einem ja wahrscheinlich selber auch so gehen, dass man jetzt doch ganz schön mal weg von der Heimat so.
Mhm.
Und weiß man nicht, ob das ewig hält so. Es gibt ja bei diesem Vietnam-Projekt, gibt es ja auch ein ähnliches Projekt, beziehungsweise glaube ich sogar das Ursprungsprojekt. Mit der DEHOGA, also der Hotel- und Gaststättengewerbe. Mhm. Und da mit dem Chef dort habe ich gesprochen von der DEHOGA, also Landeschef von der DEHOGA, der hat gesagt, irgendwie, das sind 500 Leute haben sie schon, also 500 Vietnamesen haben sie schon in die Gaststättenhotels des Landes geholt. Und der meinte, die Quote ist so bei 80%, dass die dann auch tatsächlich da bleiben. Das heißt nicht immer, dass die bei ihrem Ursprungsbetrieb bleiben.
Finde ich aber nicht schlecht, 80%.
80% wäre schon gut. Ich habe das auch schon anders gehört, dass die dann auch relativ schnell weg sind. Auf der anderen Seite muss man auch mal sehen, das sind ja junge Leute. Und also auch deutsche Auszubildende bleiben ja nicht ewig bei ihrem Betrieb, gerade in so einem in so einer Branche wie Gaststätte und Hotel, wo man ja immer mal noch was anderes sehen will, nicht sein gesamtes Berufsleben in einer der gleichen Küche arbeiten möchte zum Beispiel. Insofern finde ich das gar nicht so seltsam, aber ja, ich glaube, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich glaube, diese Leute hier zu halten, das ist, glaube ich, die größere Aufgabe, beziehungsweise da ist so ein bisschen was zu tun noch.
Bestimmt. Ich stell mir aber auch immer die Frage, das sind interessante Leuchtturmprojekte. Das sind, die haben eine weite Reise, man wirbt da Leute an. Gleichzeitig haben wir ja viele Menschen, die aus dem Ausland nach Sachsen oder nach Deutschland kommen, die sind schon hier, zum Beispiel aus Syrien oder der Ukraine. Wir brauchen ja Arbeitskräfte. Kann man die nicht in den Arbeitsmarkt integrieren?
Ja, ist ja eine Riesendebatte der letzten Monate, gerade was die Ukrainer betrifft. Mhm. Und den Vorwurf, dass die lieber das Bürgergeld nehmen, anstatt hier zu arbeiten. Das mag auf Einzelfälle auch zutreffen. Da gibt's ja kann man ja schlecht erheben, wie viele das jetzt sind, die sich quasi da jetzt gar nicht das Interesse haben zu arbeiten. Ich habe das an verschiedenen oder beispielhaft auch schon alles mal mir angeschaut. In Nebra zum Beispiel, das ist ein Ort im Burgenlandkreis, die halt, als die Ukrainer kamen, relativ viel aufgenommen haben und sich auch sehr rührig um die gekümmert haben. Und da ist es so, dass einige arbeiten, dass aber eben viele auch noch in diesen ganzen Integrationen, dann Sprachkurs und so weiter feststecken, weil, wie ich vorhin schon sagte, dieses Deutschlernen so eins der zentralen, wenn nicht sogar die zentrale Fähigkeit ist, die von allen Arbeitgebern gefordert wird, dass da viele drinstecken, dass dann die Berufsanerkennung kompliziert ist in Deutschland, ehe dann mal wirklich gesagt wird, ja, war eine junge Ärztin zum Beispiel dabei, die halt genau noch in diesem Prozess steckte. Die musste halt erst gucken, wird das jetzt anerkannt?
Und wir brauchen ja Ärzte, auf jeden Fall.
Ja, da würde jetzt keiner Nein sagen oder da wäre großes Interesse da. Und dann muss man eben auf der anderen Seite aber immer trotzdem noch sagen, andere Länder kriegen das viel besser hin. Vielleicht eben, weil sie sagen, okay, Hauptsache ihr arbeitet erstmal, Sprache ist uns egal, es lernt ihr vielleicht auch besser. Dort wird zum Beispiel auch einer, die im Hotel gearbeitet hat, der hat gesagt, nee, sie hat diese ganzen offiziellen Sprachkurse, für die man arbeitslos sein muss. Das ist eben der bisschen das Seltsame daran. Also man muss arbeitslos sein im Bürgergeld, um diesen Sprachkurs machen zu können. Man kann nicht arbeiten und Sprachkurs machen, dann muss man ihn selber finanzieren. Und die hat aber gesagt, nee, ich arbeite lieber und mache das auf eigene Faust sozusagen, lerne Deutsch und lerne halt auch in meinem Betrieb Deutsch sozusagen. Das ist natürlich die andere, aber da müssen die Leute willens sein, das auch zu machen. Auf jeden Fall andere Länder kriegen das besser hin, da sind prozentual deutlich mehr Ukrainer im Job, wenn wir jetzt bei den Ukrainern bleiben. Da muss man sich schon die Frage stellen, ob man da die Integration richtig macht. Zumal, wenn man davon ausgehen muss, wie auch immer der Konflikt weitergeht, dass die ja auch vielleicht irgendwann wieder gewillt sind, zurückzugehen und dann man sehr viel investiert hat, die Leute auf ein gutes Deutsch zu bringen, aber sie dann auch vielleicht überwechseln.
Ja, ich war da mal beim Termin bei der Bundesagentur für Arbeit hier in Halle, wo es auch Datenauswertung, einen Schwerpunkt auf diese Frage, eine Auswertung gab zu der Frage, was ist mit den Ukrainern, die nach Deutschland kommen, nach Sachsen-Anhalt kommen, wollen die hier bleiben, arbeiten die, warum arbeiten die nicht zum Teil und da gab es mehrere Punkte. Also einmal hatten die auch eine Umfrage und ich glaube, ungefähr die Hälfte der Ukrainer hat gesagt, sie wollen hier bleiben. Und wir haben, glaube ich, 30.000 Ukrainer ungefähr in Sachsen-Anhalt.
Das weiß
ich. Und das wäre ja eine Menge. Man muss dazu sagen, das sind oft Frauen mit kleinen Kindern, die teilweise auch gar nicht arbeiten können, weil sie ihre Kinder betreuen müssen. Da gab es aber auch so andere Probleme, die auch ein bisschen Sachsen-Anhalt-spezifisch sind. Also immer wieder gab es den Fall, jemand will arbeiten, hat vielleicht auch einen Deutschkurs gemacht und hat vielleicht auch eine anerkannte Berufsausbildung, hat aber kein Auto. Die Ukrainer dürfen ja Bürgergeld beziehen und kommt einfach nicht zur Arbeitsstelle, weil wenn es im ländlichen Raum passiert, irgendwo abseits der Großstadt, kann er nicht mit dem Fahrrad fahren, der Bus fährt vielleicht nicht. Dann sieht das auf dem Papier gut aus, offene Stelle, super Bewerber, aber die finden einfach nicht.
Ja, genau dieses Problem gab es dort eben im Burgenlandkreis auch. Also dass da manche Sachen man nicht so erreichen konnte. Also es gab genau dieses Beispiel von einer Frau, die in einem Café gearbeitet hat, in einem Ort, der war ein bisschen entfernter von Nebra und einfach keine Chance da in den Arbeitszeiten mit Betreuung von Kindern hinzukommen. Also das gibt's und das sind halt die Sachen, wo man wirklich einfach gucken muss, wie findet man da irgendwie Lösungen.
Ja, ich glaube, die Realität ist halt im Endeffekt wie immer kompliziert. Also ich habe mir auch mal hier Zahlen, das hat unser Kollege recherchiert, zu den Syrern. Wir haben ja auch viele Menschen aus Syrien nach Deutschland geflohen sind.
Ja, vor allen Dingen, das sind ja die so 2015 kamen,
genau.
2016, wo man sagen könnte, jetzt ist so schon ganz schön viel Zeit vergangen. Da kann es jetzt nicht mehr nur am Sprachkurs hängen. So, da müsste eigentlich das, was Integration sein soll, ein Schienen sein.
Von denen hat ungefähr die Hälfte einen Job in Sachsen-Anhalt Und ich weiß nicht, wie das geht, aber wenn der Paketbote bei uns vor der Tür steht, ist es offensichtlich in vielen Fällen inzwischen jemand, der nicht hier geboren ist. Das kriegt man ja auch mit.
Quasi
die Logistikbranche, ich habe mich mal mit einem Chef einer Logistik, also einer LKWs, ganz viele auf dem Hof gehabt und haben Waren transportiert in Bitterfeld unterhalten. Der hatte auch ganz viele Syrer bei sich angestellt. Das Problem ist aber, ich glaube, bei Menschen, die aus Syrien kommen, die haben oft keinen adäquaten Berufsabschluss, den wir hier gebrauchen können, beziehungsweise der hier anerkannt wird oder teilweise auch gar keinen und tun sich schwer, hier einen zu machen. Ich glaube, bei denen haben wir ein Qualifikationsproblem in erster Linie.
Ja, also da kann man jetzt geteilter Meinung sein, ob 50% nach dieser Zeit gut sind oder schlecht sind. Also es ist auf jeden Fall nicht fatal, aber es ist, ja, kann man jetzt, glaube ich, dann vielleicht doch nicht zwei Meinungen haben. Das ist natürlich noch Steigerung noch eigentlich möglich und müsste auch möglich sein.
Ja, ich glaube, was man aber unbedingt dazu noch sagen muss, wir haben ja auch oft recherchiert zur Bevölkerungsentwicklung in Sachsen-Anhalt und auch immer so grobe Einschätzungen zur Wirtschaft. Die Sozialforscher und die Wirtschaftsforscher sagen alle, ohne Zuwanderung kriegen wir den Arbeitsmarkt oder die Wirtschaft in Sachsen-Anhalt, können wir die gar nicht am Laufen halten. Also wir müssen uns damit beschäftigen, wie wir die Menschen entweder hierher holen oder die hier sind in den Arbeitsmarkt.
Das ist immer ein Gedanke, den ich dann immer dazu habe, das muss uns klar sein und man kann von Zuwanderung das ja vielleicht auch blöd finden, warum auch, aus welchen Gründen auch immer, aber dann darf man am Ende auch nicht meckern, wenn dann irgendwann einfach keiner mehr da ist, der die Pakete vorbeibringt, keiner mehr, der alte Leute pflegt und keiner mehr, der im Endeffekt auch noch eine Arztpraxis betreibt. Mhm. Das ist die Konsequenz und das, wie du schon sagst, das ist ähnlich wie Klimawandel, eine ganz große Sicherheit, dass das so sein wird. Ja, also da brauchen wir uns jetzt nichts vormachen und das wissen wir jetzt und jetzt haben wir noch ein bisschen Chance zu handeln, beziehungsweise auch als Menschen, die hier leben, die entsprechende Willkommenskultur an den Tag zu legen und die Leute vielleicht auch selbst stärker zu integrieren. Da gibt es natürlich, das kann man auch sagen, Vereine und so machen das auch eigentlich sehr, sehr gut.
Ja.
Da ist viel da, wo das schon gut funktioniert, aber das muss uns klar sein, dass wir da alle irgendwie mitmachen müssen.
So, ich würde ein Sozialappell. Ich würde das gerne nutzen, um auf eine von uns leider sträflich vernachlässigte Rubrik quasi zu sprechen zu kommen.
Das, ja, was das uns Hoffnung macht.
Genau.
Das war doch jetzt schon das Positive.
Ja, oder war das? Dann würde ich gerne auch noch meinen Senf dazugeben.
Ja.
Denn der Vietnamese, mit dem ich damals gesprochen habe und auch was du erzählst von den El Salvadorianern, es gibt viele Fälle, wo Menschen, die extra hierher kommen, einen langen Weg auf sich nehmen, ihre Familie und ihre Heimat hinter sich lassen, trotzdem sagen, hey, ich finde es cool in Halle zum Beispiel und ich bin echt froh, dass ich hier bin und ich will hier bleiben. Und auch wenn die Hälfte der Ukrainer sagt, die hergekommen sind, wir wollen hier bleiben, ist das eigentlich was uns Hoffnung machen kann, weil wenn hier junge Menschen, die arbeitswillig sind, einmal sind, dann kriegen wir die auf lange Sicht zumindest auch irgendwie in den Arbeitsmarkt. Es gibt genug Stellen und es gibt auch Angebote, es ist halt leider schleppender und komplizierter, als man sich das wünschen würde, aber ich denke, es geht.
Exakt. So, da sage ich jetzt mal wirklich nichts mehr dazu.
Ja.
Man könnte noch ein bisschen Wasser in den Wein gießen, aber das mache ich jetzt mal nicht.
Bitte
nicht. Genau. Ja, das war doch ja schön.
Ja, dann noch ein, wir wollen ja auch professioneller werden, noch ein Hinweis, den so viele Podcaster geben. Wir werden jetzt entsprechende Recherchen und Artikel in den Shownotes verlinken.
So, ich dachte, du wolltest sagen, dass man uns abonnieren muss.
Und dann muss man uns natürlich auch abonnieren, selbstverständlich.
Aktiviert die Glocke. Ich glaube, das ist bei Spotify, oder?
Ich habe mein
Podcast-Dings ist nicht Spotify.
Einfach reinhören.
Ich höre das mit der Glocke immer.
Alles klar.
Ja, ciao.
Gut, in diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Hinter den Headlines. Der Recherche-Podcast für Sachsen-Anhalt.